Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Fettverbrennung muss man lernen. Da gibt es ja in der Zelle die sogenannten Mitochondrien, die kleinen Kraftwerke der Zelle, die lechzen danach, quasi das Fett zu verbrennen. Da haben insbesondere Ausdauersportler ja fast die doppelte Anzahl an Mitochondrien als Nicht-Ausdauersportler. Und das muss man erreichen, um dann zu einem guten Fettverbrenner zu werden. Dann haben wir nämlich in der Situation nicht nur mehr Leistungsfähigkeit, sondern überhaupt mehr Energie, weil eben die Mitochondrien in Zusammenhang mit dem Sauerstoff uns einfach mehr Energie bereitstellen können.
Fit und gesund mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ich bin Anja Mattis und freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Hallo Ingo. Weihnachten ist zwar gerade vorbei, aber der bunte Teller noch nicht leer. Und Silvester steht bevor mit Raclette oder Fondue, Feuerzangenbowle und Berlinern. Ich möchte mal herausfinden, was denn so für dich ein Genuss für den Gaumen und eine süße Verführung in diesen Tagen war. Mal sehen, ob es mir gelingt. Stollen oder Mohnkuchen?
Mohnkuchen, auf jeden Fall.
Mit dicken Streuseln, oder?
Ja, das mag ich gern, wirklich. Ja. Und wenn er frisch gemacht ist, ist das toll.
Gänsebraten oder Karpfen?
Ja, mir hat der Karpfen ein bisschen zu viel Gräten. Also deswegen so einmal im Jahr eine schöne Gans mit Rosenkohl und ein bisschen Klößchen, die dann mit Preiselbeeren gefüllt sind, das ist schon lecker.
Dominosteine oder Marzipanbrot?
Nee, Dominosteine, eindeutig. Ja, denn in jedem Dominostein steckt auch ein Vitamin und das ist Argument für mich genug, das auch zu essen.
Ja, ich hatte ja erwartet, dass du weder noch sagst bei der letzten Frage. Bei mir gibt es kein Oder in diesen Tagen, bei mir gibt es eigentlich nur ein Und. Und die Quittung dafür kriege ich dann im Januar. Laut Statistik nehmen wir nämlich zwischen Weihnachten und Neujahr ein halbes Kilogramm zu. Also mindestens, würde ich sagen. Auch ich bestehe aktuell zu 80% aus Plätzchen, Nougat und Co. und 20% schlechten Gewissen.
Mhm. Ja, also letztendlich ist das ja auch, das wissen wir ja alle, gerade jetzt, Anja, du grübelst ja auch schon. So um 0.03 Uhr Silvester, der richtige Zeitpunkt, mal wieder zu sagen, ich müsste mal wieder und dann solltest du es auch tun. Ja, es ist also, das schlechte Gewissen ist ja ein schlechter Motor dafür, aber trotzdem mal so zurückzublicken, wie mal mein Lebensstil im letzten Jahr, hat er eigentlich so gut gepasst, dass ich davon ausgehe, dass er gut für mich ist oder ist es eben nicht. Und da heißt es, lass uns doch mal einfach darüber reden jetzt, was sind Fettburner, wie kriegen wir unsere Energiebilanz wieder in den Griff und wie kriegen wir die Pfunde, die du dir angefuttert hast, wieder geschmolzen.
Du sagst es, darum soll es in dieser Folge gehen. Wir sprechen über Fettburner. Was sind überhaupt echte Fettburner? Gibt es Lebensmittel, die wie Fettburner wirken? Und wie sieht es mit Übungen aus, die einen Fettburner-Effekt haben? Und wie werden wir diesen Weihnachts- und Winterspeck wieder los? Klär uns doch erst einmal auf, was ist ein Fettburner? Gibt es ihn wirklich?
Das ist ein Produkt der Industrie. Ja, so kann man das sagen. Wir tun ja so, als wenn ich irgendwie ein bisschen Ingwer konsumiere oder wenn ich etwas mehr Chili esse, dass dann die Fette schmilzen. Es ist schon so, dass bestimmte Produkte den Stoffwechsel ein wenig aktivieren. Ja, aber die Verbrennungsquote ist dabei gering. Es kommt in der Tat auf die Kalorienmenge an, die verbrannt wird.
Mhm.
Und die ist eben bei Produkten, die Fettburner genannt sind, nicht so intensiv, dass daraus wirklich ein Schmelzeffekt entsteht. Es ist in der Tat aber immer so etwas, dass wir sagen, wenn ich eine gewisse Menge an Kalorien, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, einspare, also ein Defizit eingehe. Und das liegt irgendwo so bei 20% meines normalen Kalorienbedarfs. Das ist ja immer individuell. Das ist ungefähr bei mir vielleicht so zwischen 400, 500 Kilokalorien oder bei einigen vielleicht ein bisschen mehr. Dann passiert es, dass ich auch ein wenig Fette verliere. Aber das Defizit oder der Verbrauch ist die andere Seite. Das muss einfach zur Minimalversorgung einfach führen.
Was passiert denn eigentlich genau in unserem Körper, wenn wir Fett verbrennen?
Also grundsätzlich verbrennen wir beide jetzt hier Fett.
Mhm.
Ja, wenn wir hier so eine halbe Stunde sitzen und quatschen, verbrennen wir allerdings nicht viel. Das liegt so ungefähr bei 1 Gramm. Ja, und da kannst du dir vorstellen, das ist ziemlich wenig. Aber auf der anderen Seite siehst du auch, dass Fett erst einmal die ökonomischste Energiequelle unseres Körpers ist. Und Fette verbrennen im Fegefeuer des Sauerstoffs. Das heißt, Fette verbrennen immer dann, wenn im Körper ausreichend Sauerstoff zur Verfügung steht, weil die Kombination von Fett als Energiequelle und Sauerstoff als Verarbeitungsmedium führt dann einfach dazu, dass unserer Zelle Energie bereitgestellt wird. Das heißt also, ohne Sauerstoff verbrennen wir keine Fette. Das passiert in der Regel meistens in Ruhepositionen. Ja, weil es so unheimlich ökonomisch ist, oder eben auch in Belastungssituationen, die ja mit einer ruhigen, sauerstoffreichen Komponente einhergehen, wie zum Beispiel beim Spaziergang, da haben wir ausreichend Sauerstoff. Das bedeutet also, all das, was relativ wenig Energie benötigt, wird meistens aus Fetten rekrutiert. Habe ich viel Muskelarbeit dabei, intensivere Belastung wie Treppe gehen, ist schon deutlich mehr Kohlenhydrate dabei. Und so verändert sich das eben mit weniger Sauerstoffzufuhr, habe ich immer mehr Kohlenhydrate quasi dabei.
Also können wir ja fast die ganzen Low-Fat-Programme und Diäten vergessen, oder?
Ach, weißt du, ich finde, diese Low-Fat-Produkte sind irreführend, ja, weil sie sowieso erstmal nicht schmecken. Denn Fett ist ja ein Geschmacksträger, der ganz wichtig ist. Die kannst du wirklich vergessen. Denn bei den Fettverbrennungen geht es wirklich nicht darum, um die akute Verbrauchssituation, sondern es geht darum, dem Körper wieder beizubringen, überhaupt Fette zu rekrutieren. Denn stell dir mal vor, wir haben im Alltag kaum noch Belastungssituationen, wo wir wirklich Fette rekrutieren können. Ja, wo wir dauerhaft mal länger unterwegs sind, denn die Länge macht ja häufig auch gerade den Erfolg. Außer man geht laufen, radeln, schwimmen oder ähnliches. Dann ist das klassisch, wenn ich wenig Muskelarbeit habe, aber viel Herz-Kreislauf-Tätigkeit, dass ich dann viele Fette dabei proportional quasi verbrenne. Aber um nochmal einen Satz zu sagen vielleicht, auch um das mal wirklich zu relativieren. 1 Kilogramm Körperfett, ja, hat 7000 Kilokalorien. Und wenn du dann vielleicht mal eine halbe Stunde im Fitnessstudio auf dem Laufband bist oder auf dem Stepper bist, verbrennst du vielleicht 200 Kilokalorien oder 300. Und daran siehst du schon, ja, dass es nicht darum geht, insbesondere bei Tätigkeiten körperlich so viel Kalorien zu verbrennen, dass das qualmt. Das schaffst du sowieso nicht. Mhm. Es geht einfach darum, dass Menschen wieder lernen, durch bestimmte Maßnahmen wieder Fette zu rekrutieren, wieder besser verbrennen zu können. Und das muss man lernen. Wir müssen wieder vom Kohlenhydratumsetzer zum Fettumsetzer kommen, zum Fettburner. Und das betrifft eben nicht das Produkt, was ich konsumiere, sondern ich muss zu einem Dieselmotor werden, wo in dem Mittelpunkt der Verbrennung das Fett einfach steht.
Und woran kann ich dann erkennen, ob ich ein guter Fettverbrenner bin?
Indem du beispielsweise längere Aktivitäten mit sauerstoffreicher Zufuhr ausführen kannst. Ich bin mir sicher, dass wenn ich die Menschen hier auf der Straße frage, lass uns doch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde stramm spazieren gehen oder sogar laufen. Dann sagen die meisten, das schaffe ich nicht. Doch, es schaffen sie. Dann, wenn sie in der Lage sind, Fette zu verbrennen. Wenn sie in der Lage sind, die Fette zu rekrutieren. Und das ist bei den meisten Menschen so, als wenn sie die Energie durch einen Strohhalm inhalieren würden, bekommen einfach nicht genug. Weil Fettverbrennung muss man lernen. Da gibt's ja in der Zelle die sogenannten Mitochondrien, die kleinen Kraftwerke der Zelle, die lechzen danach, quasi das Fett zu verbrennen. Da haben insbesondere Ausdauersportler ja fast die doppelte Anzahl an Mitochondrien als Nicht-Ausdauersportler. Und das muss man erreichen, um dann zu einem guten Fettverbrenner zu werden. Dann haben wir nämlich in der Situation nicht nur mehr Leistungsfähigkeit, sondern überhaupt mehr Energie, weil eben die Mitochondrien in Zusammenhang mit dem Sauerstoff uns einfach mehr Energie bereitstellen können. Heißt also ganz einfacher Test, bist du in der Lage, eine längere Ausdauereinheit sauerstoffreich zu absolvieren? Und da werden viele scheitern, weil sie Zuckerverbrenner sind.
Und kann man das auch messen lassen? Gibt es eine Methode, die das ermittelt?
Da gibt es natürlich eine Methode, und zwar eine Spiroergometrie. Das macht man in der Regel meistens auf dem Fahrradergometer oder auf dem Laufbandergometer. Dann bekommst du eine Maske auf und dann wird ermittelt, der sogenannte respiratorische Quotient, so heißt der. Ja? Und dieser respiratorische Quotient sagt, wie hoch ist der Anteil an Kohlenhydraten und an Fetten. Das merkt man daran, wie viel Sauerstoff wird bei der Einatemluft aufgenommen und wie viel wird ausgestoßen. Und dann erkennt man, wie viel ist genutzt worden. Und all das, was genutzt worden ist, ist den Fetten zuzuordnen. All das, was nicht genutzt wurde, ist den Kohlenhydraten zuzuordnen. Und wenn man dann sieht, okay, jetzt jetzt kippt das System, dann ist der respiratorische Quotient bei 1, dann wissen wir, okay, jetzt, bis dahin, ist er ein guter Fettverbrenner gewesen. Und wenn das eine hohe Leistung gleichzeitig impliziert, heißt das, du bist ein guter Fettverbrenner. Um das vielleicht nochmal als Bild zu beschreiben, bei unseren normalen Joggern, die ich so im Stadtwald hier in Köln sehe, dann liegt die Fettverbrennung optimal bei einer Belastung in der Regel bei einem Puls von 180 minus Lebensalter. Also bei mir etwa bei 110 bis 120. Bei gut trainierten Menschen liegt der aber bei 160, 170. Ja, weil sie eben auch im hohen Bereich, in der höchsten Leistung immer noch auf Fette zurückgreifen können, wo andere schon in Atemnot geraten. Und das ist an sich das Phänomen. Ab wann gerätst du in Atemnot? Bis vorher hast du Fette verbrannt, danach ist die Kohlenhydratquelle quasi die Hauptquelle.
Also ich brauche keine professionelle Analyse, um das zu ermitteln.
Außer ich möchte es genauer wissen, ja, wo liegt mein respiratorischer Quotient.
Und das können wir dann alle irgendwo machen?
In einer guten sportmedizinischen Einrichtung, wo Leistungsdiagnostik gemacht wird, kann man das machen lassen, ja. Und das machen wir bei Sportlern ja sowieso, um die Trainingsempfehlung optimaler zu gestalten. Also es geht um den respiratorischen Quotienten, den zu ermitteln. Der sollte so weit, so spät wie möglich bei 1 liegen, denn dann werden die Kohlenhydrate dominanter.
Stimmt das wirklich?
Ist es denn so, dass wir im Winter mehr Kalorien zu uns nehmen, auch mehr als wir verbrauchen und die Gefahr dann groß ist, dass wir Winterspeck anlegen?
Die Gefahr ist nicht nur groß, sondern die ist fast evolutionär angelegt. Das heißt also, wir brauchen ja im Winter, früher gab es ja keine Heizung und schon gar keine Fußbodenheizung oder sonst irgendetwas, es war kalt und dementsprechend hat die Evolution es so angelegt, das kennen wir aus der Tierwelt ja auch, dass wir eine größere Speckschicht haben. Und diese Speckschicht ist Isolationsschicht. Und ist wie so eine Isolation von uns. Und je mehr wir davon haben, und das ist in der Tat evolutionär so angelegt, umso wärmer ist es, umso besser können wir Kältereize aushalten. Die Evolution hat also gesagt, okay, deswegen haben wir im Winter besonders Hunger auch auf fettigere, ja, belastendere Mahlzeiten, weil genau das den Körper schützt. Die Evolution hat nicht daran gedacht, dass wir eben in einem Schlaraffenland leben, ja, uns die gebratenen Tauben ins Maul fliegen. Ja, wie gesagt, und überall haben wir 21 Grad, ja, selbst im Auto. Und das heißt eben, wir brauchen dieses Phänomen nicht, weil Kalorienverbrennung ist ja Wärmeproduktion. Denn wenn ich Kalorien verbrenne, produziere ich Wärme. Der Messparameter Kilokalorie heißt ja quasi Wärmewert übertragen. Und so ist es. Das heißt, ich brauche eben dann, da wir eben diese beheizten Räume haben, eben diese hohe Verbrennung nicht mehr in Ruhe. Und daraus resultiert, ja, dass die Evolution uns da ein bisschen mit unserer technologischen Entwicklung eben ein Schnippchen schlägt.
Und warum setzen wir denn ausgerechnet am Bauch besonders viel Fett an?
Ja, kann ich dir sagen, weil der Körper immer Angst hat, es gibt morgen nichts. Und der hat ja bestimmte Speicherzonen. Ja, und die Speicherzonen sind ja beim Mann insbesondere der Bauch, das viszerale Fett. Ja. Und bei der Frau sind diese Problemzonen ja immer eher, wo die Fettanlagerungen primär stattfinden, so Oberschenkel, Po. Und erst wenn das so ein bisschen mehr gefüllt ist, geht es auch in die Bauchregion hinein. Das heißt, je mehr Fett ich quasi im Körper ansammle, umso mehr entfernt es sich von der Körpermitte. Irgendwann ist es in den Waden, irgendwann ist es in den Armen, irgendwann ist es im Schulter-Nacken-Bereich, weil überall muss ich das Fett den Platz suchen. Und insofern, normalerweise sind diese Speicherorte bei den Frauen primär im Bereich Beine, Oberschenkel, Po und beim Mann immer eher im Bauchbereich, weil das sind die Speicherorte des Fetts.
Können wir denn an gezielten Körperpartien auch abnehmen?
Ja, du kannst natürlich am Bauch abnehmen, aber nicht gezielt, ja, weil es ist immer eine Frage des Gesamtsystems, weil der Körper holt es sich dort immer ab, wo es am einfachsten ist. Vielleicht müssen wir auch nochmal eine kurze Frage, Fett ist nicht gleich Fett. Wir haben mittlerweile von der Wissenschaft festgestellt, dass wir eben verschiedene Fettzellen und Fettqualitäten haben. Wir haben das weiße Fett, das ist das Speicherfett. Das ist auch das, wo wir am schwersten drankommen. Das gibt er am ungernsten ab. Das ist immer Notfallreserve. Wenn die Speicher aber voll ist, dann geht es eben in die anderen Regionen, dann wird es auch dort als weiches Fett abgelegt. Aber es gibt sogenanntes braunes Fett. Braunes Fett findest du insbesondere so im Schulter-Nackenbereich, im Oberkörperbereich. Und das ist das schnelle, wärmeproduzierende Fett, was auch verbraucht wird. Deswegen Fettzelle ist nicht gleich Fettzelle. Das Braune ist also quasi das energieproduzierende Fett, merkst du auch, wenn du plötzlich anfängst zu zittern. Da wird meistens dann das braune Fett rekrutiert, Kältereiz führt dazu, dass Energie benötigt wird, Wärme produziert wird und dafür nutzt der Körper Fette, in Ruhe insbesondere. Daran siehst du schon, dass häufig diese klimatisierten Fälle, wo wir gar nicht mehr zittern, eben auch zu einer reduzierten Produktionsnotwendigkeit führt und dann wird das braune Fett irgendwann zum weißen Fett. Und es gibt im weißen Fett, ist jetzt noch komplizierter, sogenannte beige Fettzellen, die sind nicht das eine oder das andere. Aber wir können die nutzen und die liegen auch im Bauchraum beispielsweise. Und dann können wir so ein bisschen auch hier Fette schmelzen, indem wir hier vermehrte Kältereize zum Beispiel setzen, wo die Kryo-Maßnahmen häufig ansetzen, Kältereize, die sagen, okay, hier gehen wir drauf. Aber auch das ist in der Regel nicht zu einem großartigen Erfolg führe, dass da wirklich wahnsinnig viele Funde schmelzen. Einiges geht verloren, aber eben nicht viel, das man sich so immer wünscht. So zurückfolgend heißt das, du kannst niemals in bestimmten Regionen schnell abnehmen. Es ist immer eine Gesamtsystemfrage des menschlichen Organismus. Und gerade an den Problemzonen, dort geht es am schwersten.
Wie können wir bestimmten Problemzonen vorbeugen quasi?
Ja, indem wir eben genauso viel zu uns führen und zu uns nehmen, wie wir benötigen. Und das ist ja immer das Missverhältnis. Es ist in der Regel immer irgendwo ein Missverhältnis bezogen auf die individuelle Situation. Also wenn ich zum Beispiel mein Leben lang meine, ich kann immer gleich essen in der Menge, dann irre ich. Weil natürlich alternsbedingt sich schon bestimmte Stoffwechselveränderungen ergeben und damit Energieverbrauchssituationen, die unter anderem auch durch einen Verlust an Muskelmasse zum Beispiel generiert werden. Einer der größten Verbraucher ja insbesondere. Mhm. Und wenn ich darauf achte, so ein wenig, ja, immer in einem leichten Kaloriendefizit bleibe. Die Japaner haben ja da ein wunderbares Wort für. Da gibt es ja die sogenannte Okinawa-Diät, vielleicht schon mal gehört. Und Okinawa-Diät ist deswegen so erfolgreich, weil die Menschen Hara-Hachibu betreiben. Hört sich schön an, ne? Hara ist der Magen. Ich weiß nicht, liebe Japaner, ob ich das jetzt richtig ausspreche, aber Hara-Hachibu meint, übersetzt, so wie ich es jetzt interpretiere, 80% nur noch sättigen. Das bedeutet also langsam essen, Slow Food aktivieren. Und wenn ich dann so den zweiten Teller mir nehme, dann hinterfrage ich einfach, brauche ich den überhaupt noch? Weil die Langsamkeit dazu führt, dass einfach ein schnelleres Sättigungsgefühl sich einstellt. Und hier einfach dieses Grundprinzip, vielleicht immer in einem kleinen Defizit zu bleiben, 10-15%, das führt immer dazu, dass ich nicht zunehme. Wichtig ist aber auch nicht zu wenig zu konsumieren, und auch das ist genau falsch.
Mindestens 30 Mal kauen, oder?
Ja, meine hat auch mal immer gesagt, inhalier nicht, sondern kaue bitte. Ja, das ist in der Tat so. Und das hat ja auch mehrere Effekte. Es hat natürlich erstmal den Sättigungseffekt. Zweitens ist es gut für Magen und Darm, weil der Magen und Darm dann weniger zu arbeiten hat. Und drittens schmeckt auch alles besser. Ja, das heißt, ich nehme viel mehr wahr, was ich da eigentlich gerade im Mund habe. Ist es der Rosenkohl? Ist es dieser Zwiebelchen? Das schmecke ich dann einfach mehr.
Dann kommen wir nochmal zurück zum Fettburner. Also den Begriff Fettburner kennen wir auch von bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln, die angeblich Fett schmelzen lassen. Also man darf die Bezeichnung inzwischen zwar nicht mehr verwenden, aber viele Hersteller, die weichen ja auch auf Begriffe aus, die nun anders lauten, aber ähnlich lauten. Also Turbo-Burner oder Keto-Burn oder Fat-Cut. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Was hat es denn mit diesen ganzen Pillen und Pulverchen tatsächlich auf sich?
Ja, die Industrie ist schon sehr gewitzt. Und in der Tat ist es gut so, dass da nicht mehr Fat-Burner draufsteht. Das gibt es so nicht. Worauf setzt die Industrie? Die setzt eben auf Stoffe, die so ein bisschen stoffwechselaktivierend werden. Das heißt also mehr Wärmeproduktion generieren wollen. Und das kennen wir auch alle, wenn wir scharfe Lebensmittel zum Beispiel konsumieren. Ja, dann fangen wir an zu schwitzen. Wir merken es auch, wenn wir kalte Produkte, kalte Getränke zu uns nehmen, im Sommer beispielsweise, fangen wir an zu schwitzen, weil mehr Wärme produziert. Wir merken es auch, wenn wir vielleicht koffeinhaltige Lebensmittel zu uns nehmen. Und genau darauf setzen die in der Regel auch. Die setzen auf Koffeinprodukte, die setzen auf Grüntee, Tein da drin. Die setzen auf L-Carnitin. Auch das ist ein Produkt, was ein wenig aktivierend wirkt. Und vor allen Dingen Studien zeigen allerdings, dass diese Effekte, wenn du mal 3 Pfefferkörner mehr zu dir nimmst oder einen kleinen halben Teelöffel Chili oder ein bisschen mehr Ingwer, das führt vielleicht momentan zu einer leichten Aktivierung, auch der Herzfrequenzerhöhung beispielsweise. Aber wir wissen, dass die Effekte über Wochen betrachtet sehr, sehr gering sind und insbesondere auch meistens durch andere Dinge parallel eher beeinflusst werden als durch Fettburner-Produkte. Also vor allen Dingen muss man ja sagen, solange es noch echte Lebensmittel sind, ist das ja ganz schön. Ja? Aber die Industrie macht ja da irgendwelche chemischen Kunstwerke draus, ja, artificial Dinge, und wo wir gar nicht wissen, ob die überhaupt Nebenwirkungen haben, ja. Wir wissen auch nicht, wenn wir zum Beispiel bestimmte Koffeintabletten nehmen, was das für Nebenwirkungen hat auf meine innere Ruhe, auf meine Herztätigkeit, auf meine Schlafqualität und. Und wir müssen ja klar sagen, die wichtigste Pille ist für mich die Bewegung, die Bewegungsaktivität, weil das ist der beste, natürlichste und vor allen Dingen dauerhafteste Fettburner, weil daraus langfristig und nachhaltig der Körper umgestellt wird und nicht nur ein kurzfristiger Konsum quasi nur zu einer momentanen Anpassung führt.
Wer hätte das gedacht?
Insgesamt bringt unsere Muskulatur im Schnitt 20 bis 30 Kilogramm auf die Waage und verbrennt im Ruhemodus etwa 260 bis 390 Kilokalorien in 24 Stunden, habe ich gelesen. Sie macht quasi schlank im Schlaf, oder?
Wäre schön, nur Schlaf geht aber auch nicht. Also das muss man schon etwas differenzierter machen. In der Tat ist so, unsere Muskulatur ist das größte Stoffwechselorgan, Wärmeproduzent. Und im Idealfall verbrennen sie so aufs Jahr gerechnet, im Durchschnitt, muss man sich mal vorstellen, 500 bis 550.000 Kilokalorien. Ja, das ist schon ganz schön viel, ne? Wenn ihr überlegt, dass ein Kilogramm Fett etwa 7.000 Kilokalorien beinhaltet, dann ist das in der Summe schon ganz schön viel, was da auf dem Teller der Muskelverbrennung landet. Heißt aber auch, dass im Normalzustand zwar dieses Volumen schon mal Verbrennung bringt, auch Verbrauch bringt, aber dass es sich erst mal im Alter auch verändert. Deswegen verlangsamt sich ja unser Stoffwechsel, weil wir Muskelmasse eben verlieren. Und deswegen brauchen wir immer eine gewisse Erhaltung oder eben durch körperliche Tätigkeit sogar eine Steigerung der Verbrauchssituation. Und wenn ich erstmal nur den Ruhebedarf mit einem sportlichen Bedarf vergleiche, also wenn ich sitze oder laufe oder spazieren gehe, dann verdoppel oder verdreifache ich schon mal eben meinen Umsatz. Es gibt da zum Beispiel eine schöne Tabelle, die vielleicht für alle interessant ist. Das ist der MET-Wert, M-E-T-Wert. Das heißt das metabolische Äquivalent im weitesten Sinne. Und daraus wird abgeleitet, um ein Wievielfaches steigert sich die metabolische, die Stoffwechselaktivität im Vergleich zum Sitzen. Faktor 1. Und wenn ich spazieren gehe, bin ich vielleicht schon bei Faktor 3. Und wenn ich beim Laufen bin, schon mal bei Faktor 6, entsprechend mit welcher Intensität. Und daran erkennt man schon, ja, welche Aktivität beschleunigt welches Verfahren. Wichtig ist allerdings natürlich, dass man immer auch die Dauer mitberechnen muss. Je höher also der Stoffwechsel-Impact, umso geringer ist die Zeit, über die ich es ausführen kann. Und deswegen ist für mich länger und ruhig immer besser als kurz und intensiv, obgleich absolut betrachtet in der Kürze der Zeit vielleicht die intensive Belastung besser wäre, aber auf die Strecke gerechnet ist es immer die ruhigere, sauerstoffreiche, oxidative Beanspruchungsform.
Dann nenn doch mal Beispiele. Was sind die effektivsten Trainingsformen, wenn wir wirklich Fett verbrennen wollen?
Also kurzfristig sicher eine High-Intensity-Sportart, die verbrennt in kurzer Zeit sicherlich am meisten Energie. Wobei da auch ein Großteil an Kohlenhydraten mit dabei ist, das muss man ganz klar sagen. Ein kleinerer Anteil nur an Fetten. Wir wollen aber die Fette. Und dementsprechend heißt das, man darf niemals auf den Gesamtkalorienbedarf gehen, sondern man muss immer auf den Fettanteil bei der körperlichen Aktivität gehen. Und der ist eben bei ruhigen, aeroben, sauerstoffreichen Belastungen immer anteilsmäßig höher als eben bei intensiveren Aktivitäten. Und das bedeutet, in der Tat ist so, Kalorienumsatz insgesamt ohne eine Beachtung der Fette ist bei intensiven Sportarten am höchsten. Am höchsten relativ betrachtet ist er aber bei Ausdaueraktivitäten. Und das heißt Laufen ohne zu schnaufen. Da kann ich je nach Tempo natürlich beim Laufen, je nachdem wie stark ich bin, auch 800 bis 1000 Kilokalorien verbrennen. Auch beim Radfahren, wenn ich mal berghoch fahre. Aber auch hier muss ich leistungsstark sein, um auf diesen Wert zu kommen. Bei den meisten Menschen liegt etwa bei einer sauerstoffreichen, fettorientierten, fettoxidationsorientierten Belastung der Kalorienverbrauch ungefähr bei 400 bis 600 Kilokalorien etwa pro Stunde.
Und ist es dann ein Unterschied, ob ich morgens trainiere oder abends?
Ja und nein. Es ist so, dass beim nüchternen Training natürlich weniger Kohlenhydrate zur Verfügung stehen, weil ich die auch schon mal mit verbrannt habe und abends vielleicht nicht mehr die Speicher ganz aufgefüllt habe. Deswegen ist nüchtern Training manchmal, gerade das trainieren wir im Spitzensport insbesondere, ein richtiges Fettoxidationstraining. Das muss ich aber können. Das ist auch ein ketogenes Training, so kann man das sagen, weil Ketose ist ja, dass der Körper lernt, Ketonkörper zu produzieren und die resultieren daraus, dass er Fette rekrutiert. Und diese Fette stellt er dann dem Organismus zur Verfügung. Ist auch das typische Phänomen beim Fasten. Wir leben ja trotzdem, weil das Fasten eben einfach die Ketose fördert und dann wir andere Energiequellen haben. Und das ist eben das, dass er sogenannte Triglyceride, die irgendwo gespeichert sind, dann nutzt, um diese dann zu nutzen für die Energie. Deswegen ist das Nüchtern-Training so ein bisschen ein Ketose-Training. Und ein Nüchtern-Training dementsprechend heißt, es greift auch meistens auf mehr Fette zurück. Aber deswegen ist es für Anfänger auch kein Training, was möglich ist. Weil die können keine Ketose und die können auch noch kein richtiges Fettoxidationstraining. Und deswegen brechen die häufig Nüchtern-Training ab. Die sollten lieber mit einer kleinen Banane starten, damit immer noch ein bisschen Kohlenhydrate zur Verfügung stehen, parallel dazu, dass Fette dann eben auch genutzt werden können. Aber das muss ich lernen.
Dann kommen wir mal zu unseren Übungen. Was sind denn so typische Fettburner-Übungen?
Ja, also das ist schon ganz schwierig, aber es ist ein Aufbau der Muskelmasse, um erstmal den Körper auf einen Grundumsatz zu bringen. Das ist ja der Begriff, der beschreibt, wie viel verbraucht der Körper in Ruhe. Und je höher der Grundumsatz ist, umso mehr Fette sind auch dabei, umso höher ist die Stoffwechselaktivität. Und das hängt sehr stark von der Masse der Muskulatur ab. Und wenn ich beispielsweise erst einmal diese Übung mache, den Ausfallschritt, wo wir die Beinmuskulatur kräftigen, ganz großer Ausfallschritt nach vorne, wieder zurück. Sollte ich einbeinig machen, nach vorne und hinten, dann kräftigt das einfach das Gesäß, die Oberschenkel und die Wade als große Initiatoren auch einer höheren Stoffwechselaktivität. Kniebeuge genauso. Oder eben, indem ich morgens vielleicht auch mal so ein bisschen stoffwechselaktivierend auf der Stelle mich ganz schnell bewege. Ja, so ein bisschen ganz schnell trippeln, wie man ja so schön sagt. Und dieses Trippeln einfach dazu führt, dass auch Herz-Kreislauf-Aktivierung. Also, es muss Sauerstoff in den Körper rein auf der einen Seite und es muss Muskelmasse entstehen auf der anderen Seite.
Und gibt es noch so eine Fettburner-Übung, Paradedisziplin quasi?
Das sind ja die Burpees, ne? Das heißt, du gehst aus der Hocke in den Strecksprung, dann gehst du in den Liegestütz wieder über. Das ist ein Training der gesamten Muskulatur quasi des Körpers und bringt Herz-Kreislauf in Wallung. Eine wunderbare Übung, allerdings auch hier lieber ruhiger machen, nicht so hektisch, nicht so schnell, damit man es länger aushält. Ich würde das schon lieber mal 20, 30, 40 Sekunden machen, also nur mal eben ganz schnell 10 Stück hingeholt. Ja, der Effekt ergibt sich insbesondere auch aus der Zeit.
Ja, und sie bleiben trotzdem anstrengend.
Ja, aber das ist ja nicht schlimm, ja. Denn Anstrengung ist ja erstmal auch ein Lebensmittel.
Ja, ja, klar.
Ja, für dich nicht, ist mir klar. Für dich ist das Croissant das Lebensmittel. Nee, für mich ist es ja, schon mal die
kommst
Anstrengung.
Du zu einem guten Punkt. Also ja. Wenn ich 10 Minuten Burpees mache, darf ich dann auch 3 Croissants essen, oder?
Das habe ich mir gedacht, dass du das jetzt aufnimmst. Nee, natürlich nicht. Denn ohne eine angepasste Ernährung bleibt der Erfolg natürlich aus. Ja? Du kannst dich nicht freikaufen, indem du sagst, jetzt habe ich mal wieder Sport getrieben und schon kann ich mehr zuschlagen. Nee, das solltest du eben nicht machen. Du solltest dann auch weiter angemessen essen. Denn wir haben ja am Anfang gesprochen, wir brauchen ein kleines Kaloriendefizit. Ohne das Kaloriendefizit passiert es eben nicht.
Du hast es schon angedeutet, aber ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es auch natürliche Lebensmittel gibt, die wie ein Fettburner wirken.
Also du möchtest mich ja gern festnageln.
Ja.
Verstehe ich ja auch. Also für mich ist erstmal, wird dir nicht schmecken, aber das Wasser.
Ja.
Das Wasser.
Na klar.
Das Wasser ist eine wunderbare Quelle. Es ist kalorienfrei. Ja, sättigt. Ne? Es muss verteilt werden. Wenn es kalt ist, muss es aufgewärmt werden. Das heißt, der Körper muss Wärme produzieren. Und somit steigert das den Energieverbrauch. Das heißt, letztendlich, auch wenn das nicht groß ist, ist Wasser der beste Fettburner, den man haben kann. Ja, weil es einfach nutzbar ist vom Körper und zum Zweiten muss der Körper damit was machen. Und es ist ein Transportmittel, Lösungsmittel, Reinigungsmittel und Kühlungsmittel. Ja? Und dementsprechend heißt das Wasser. Zweitens, natürlich das etwas schärfere Essen. Ne, das wissen wir ja alle, Chili oder das dort enthaltene Capsaicin gibt es ja auch in einigen Salben. Wenn man das auf die Haut schmiert, dann brennt das so schön und so. Ne? Das passiert dann im Körper auch, regt also den Stoffwechsel an und vor allen Dingen erhöht es die sogenannte Thermogenese. Das heißt, es verändert einfach die Körpertemperatur in dem Moment. Und immer so ein bisschen mehr Kalorien, wobei das im einstelligen Bereich bleibt, liebe Anja. Das ist also, das macht also wirklich nichts. Ja, und das Gleiche ist übrigens auch bei grünem Tee beispielsweise. Ja.
Was ist denn mit Kaffee?
Ja, wenn du Kaffee trinkst, ist mir schon klar. Es ist in der Tat so, dass auch hier eine kleine Stimulation des Kreislaufs stattfindet, von Stoffwechsel auch. Und wir wissen auch, ja, dass Kaffee dazu führt, dass mehr Fettsäuren, ist ja ein Stressor so ein bisschen immer, ja, etwas mehr Fettsäuren in den Blutkreislauf ausgeschüttet werden, stimmt auch. Und die gelangen auch in der Muskulatur. Insofern ja, wenn du das unter Fettburner siehst, diesen kleinen, anführungsstrichen Fliegenschiss, der dann im Körper da passiert, ja, dann ist das richtig, was du sagst, aber es ist eben ohne Effekt.
Mal eine ganz doofe Frage.
Warum machen Äpfel satt, Apfelsaft aber nicht?
Ja, eine ganz wichtige Frage, weil die ganzen Ballaststoffe entfernt werden. Ja, und die Ballaststoffe machen einfach satt. Das heißt, das Füllungsgefühl des Magens und die Verarbeitung des Apfels, vor allem des kompletten Apfels, führt einfach dazu, dass wir eine andere Energiebedarfssituation beim Apfel haben. Deswegen macht der Apfel satter und er verbraucht auch Energie in der Bearbeitung, was der Apfelsaft ja fast gar nicht braucht. Der rauscht ja quasi durch alles durch und landet dann irgendwo in der Körperzelle. Der Apfel muss zerkleinert, zerschnitzelt, zerlegt werden, transportiert werden. Der ist viel aufwendiger. Und wenn ich dann noch die Ballaststoffe habe, Ballaststoffe heißt ja, das sind Stoffe, die nicht zerlegt werden können, dann sättigen die ja, füllen Magen und Darm und das macht einfach satter.
Genau, dann müssen wir ihn noch ganz langsam essen und sehr gut kauen beim Essen.
Ja, haben wir ja gerade gesagt. Haben wir gesagt, natürlich.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Verrat uns zum Schluss noch eine weitere Fettburner-Übung.
Ja, Kniehebelauf. Wenn ich also jetzt nicht rausgehen möchte, gerade in den Wintermode, jetzt wir sind ja im Winter, gerade wenn es kalt ist, dann würde ich morgens einfach mal das Fenster öffnen, langsam lostraben vor dem geöffneten Fenster und wenn ich mich ein wenig warm gelaufen habe, so nach 2-3 Minuten, dann beginne ich mit einem Kniehebelauf. Der Kniehebelauf heißt also, dass ich die Knie und damit die Oberschenkel quasi in die Waagrechte hineinhebe, viel anstrengender, viel mehr Muskelaktivität und wenn ich das dann noch besonders schnell mache, mit aktiver Armbewegung und höherer Frequenz, dann steigert es die Herzfrequenz und da kann ich sogar Intervalle mitmachen. Ich kann da richtige Trainingsdosierungsstudien sogar mitmachen für mich selber. Heißt also, ja, so ein bisschen laufen vor dem offenen Fenster, sauerstoffreich, aber immer darauf achten, dass uns der Atem nicht entgleitet. Auch hier gilt es vielleicht von der Geschwindigkeit idealerweise auf maximal 3 Schritte pro Atemzug. Ja, 3 Schritte pro Atemzug, dann habe ich immer noch ausreichend Sauerstoff, um so ein bisschen in der Fettoxidation zu bleiben. Viel schneller muss es dann auch nicht mehr sein.
Wunderbar, vielen Dank, Ingo. In der nächsten Folge sind wir schon im neuen Jahr und wir sprechen mal über unsere guten Vorsätze fürs neue Jahr. Und die wollen wir ja einhalten. Und dafür verrätst du uns bestimmt viele Tipps und Tricks, oder?
Hast du einen?
Mindestens einen. Verrate ich aber erst in der nächsten Folge.
Ah gut, da freue ich mich schon drauf.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt fit und gesund.
Und gutes neues Jahr.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.